Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Sesam, Obst und Käse, das ist unser Menü heute. Zuerst Sesam. Nicht die kleinen Körnchen sind gemeint, sondern das viel diskutierte Schweizer Forschungsprojekt Sesam. Diese Woche wurde es gestoppt. Mehrere Millionen Franken an Forschungsgeldern sind nutzlos verpufft. Das Scheitern eines Schweizer Prestigeprojekts, wir beleuchten die Gründe. Dann fragen wir uns, warum Raclette-Käse manchmal so gummig sein kann und was die Forschung dagegen tut.
Also ich hatte auch schon Raclette-Käse gekauft und der Käse war gummig und unzufriedenstellend. Die Schmelzeigenschaften, das ist schon immer wieder eine Frage, die die Käse beschäftigt.
Und zum Schluss Obst für Afrika. Einheimische Pflanzen sollen dort besser genutzt werden und so mithelfen, die Folgen des Klimawandels abzuwenden.
Das sind alles Pflanzen, die man in trockenen Gebieten anbauen kann. Und auch mit dem Klimawandel, also wird alles trockener, wenn man mehr Bäume hat, kann man auch das Klima, das Lokalklima beeinflussen. Und das ist auch sehr wichtig.
Seit dieser Woche steht Sesam für ein trauriges Kapitel Schweizer Forschungsgeschichte. Psychische Krankheiten besser zu verstehen, das war das Ziel des nationalen Forschungsschwerpunktes Sesam. 3000 Kinder wollten die Forscher dazu vom Mutterleib bis ins Teenageralter psychologisch und medizinisch begleiten, ebenso ihre Eltern und Großeltern. Doch am Donnerstag verkündete die Leitung von Sesam den Abbruch des Projekts. Der Grund: Es finden sich kaum schwangere Frauen, die mitmachen wollen. Christian Heuss mit einer Analyse, warum das anfänglich so hochgelobte Forschungsprojekt schließlich scheiterte.
Für das Gelingen von Sesam war eine Grundvoraussetzung zentral. Es müssen sich sehr viele Menschen für dieses Mammutforschungsprojekt begeistern können. Denn um wissenschaftlich überzeugende Aussagen zur Entstehung psychischer Krankheiten machen zu können, braucht es vor allem eines: Freiwillige. 3000 schwangere Frauen, ihr ungeborenes Kind, ihr Partner und auch ihre Eltern und Schwiegereltern sollten 20 Jahre lang an der Sesam-Studie teilnehmen. Insgesamt 17.000 Leute über drei Generationen wären von den Sesam-Forscherinnen und Forschern beobachtet worden. Bereits bei der Bekanntgabe des Projekts im Frühjahr 2005 stellten Beobachter Fragen nach der Machbarkeit. Sesam-Initiator Jürgen Margraf war indessen immer davon überzeugt, dass Frauen gar Spaß daran hätten, von Sesam untersucht zu werden. In einem Interview im Sommer 2005 sagte Jürgen Margraf gegenüber Schweizer Radio DRS:
Es ist interessant, ihre eigene Entwicklung zu dokumentieren. Die meisten Menschen haben ein Fotoalbum zu Hause, die meisten Menschen machen Fotos und verfolgen, wie es weitergeht. Viele führen Tagebuch oder tragen ein wichtige Meilensteine der Entwicklung der Kinder und ähnliches. Und durch die Teilnahme an solcher Studie können sie das in einer besonders schönen Form tun und können vielleicht auch noch die ein oder andere Rückmeldung bekommen, die sie sonst so nicht bekommen hätten.
Genügend Teilnehmerinnen zu finden sei denn ein leichtes, das hätten auch die Erfahrungen mit ähnlichen Projekten im In- und Ausland gezeigt. Offenbar ein Fehlschluss. Sesam setzte auf klare Botschaften. Auf den Informationsbroschüren von Sesam und im Internet prangte seit letztem Herbst eine schwangere Frau mit weißem Kreuz auf rotem Bauch. Dazu der stellvertretende Direktor von Sesam, Alexander Grob.
Dass sie jetzt ein rotes T-Shirt mit einem Schweizer Kreuz trägt, da wollten wir symbolisieren, wir sind eine nationale Studie. Und wir wollen letztlich etwas beitragen zum Verständnis der psychischen Entwicklung von Gesundheit, von Krankheit in der Schweiz.
Gerade mal 17 Frauen konnten sich von dieser Botschaft erwärmen lassen. Und auch der Slogan «Frag nach Sesam» verfing nicht. Die Telefonhotline blieb weitgehend unbenutzt. Und dies, obwohl die wissenschaftliche Frage, nämlich zu erfahren, wie psychische Krankheiten entstehen, für jedermann und jede Frau einsichtig und wichtig erscheint. Was ging da schief? Was hat sich die Projektleitung gedacht? An was ist Sesam gescheitert? Alexander Grob, notabene Psychologe.
Wir haben keine Erfahrung mit derart großen Studien. Von daher, wie Forschungsgruppen zusammenarbeiten, wie man auf Personen zugeht, wie man die Frauen sensibilisiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die Öffentlichkeitsarbeit. Das hat derart viele Kräfte gebunden, wo wir uns letztlich nicht mehr unseren Kernkompetenzen widmen konnten.
Die Kernkompetenzen der beteiligten Wissenschaftler lag offenbar mehr im Ausarbeiten der Dutzenden von Fragebögen und ihrer Auswertungsmethoden als der Auseinandersetzung mit ihren Untersuchungsobjekten, den Menschen unserer Gesellschaft. Menschen, die an der Studie hätten teilnehmen sollen, Menschen auch, die als Bürger in Ethikkommissionen sitzen, in politischen Gremien oder auch in der breiten Öffentlichkeit sich für das Projekt hätten einsetzen können. Alle, die Universität Basel, die Roche und der Schweizerische Nationalfonds, die Sesam mit insgesamt 22 Millionen Franken finanzierten, seien sich der Gefahr des Scheiterns an zu wenig Teilnehmerinnen bewusst gewesen. Das sagt der Rektor der Universität Basel, Antonio Loprieno, heute. Aber
ich denke, dass die Grundlagen, die die Sesam-Leitung erarbeitet hatte, sowohl die Leitung selbst als auch uns als Träger überzeugt hatten, dass das doch möglich wäre.
Sesam war nicht irgendein Forschungsprojekt, sondern ein vom Bundesrat positionierter und bewilligter strategischer Forschungsschwerpunkt. Mit 22 Millionen Franken Budget hätte Sesam die Schweiz im Bereich der Erforschung psychischer Krankheiten an die internationale Spitze katapultieren sollen. Nun ist der Forschungsansatz von Sesam kläglich gescheitert. Antonio Loprieno.
Von Schuld darf man in diesen Fällen nie reden, aber von Verantwortung schon. Ich glaube, natürlich liegt ein Teil der Verantwortung bei der Sesamleitung, beim Projekt an sich. Natürlich liegt ein Teil der Verantwortung bei uns, bei der Universität, beim Nationalfonds und aus guten Gründen würde ich sagen, auch bei der Gesellschaft insgesamt, in die ein Projekt ja eingebunden ist.
Auch beim Schweizerischen Nationalfonds, der dieses Projekt auf seine wissenschaftliche Klasse geprüft und als exzellent befunden hat, will man keine Schuldigen suchen. Das Risiko zu scheitern sei Teil der Wissenschaft. Und schon gar nicht will der Präsident des Forschungsrates des Schweizerischen Nationalfonds, Dieter Imboden, von einem Fiasko für seine Organisation sprechen.
Ich würde nicht sagen, dass das ein Fiasko ist für den Schweizerischen Nationalfonds. Forschung bringt immer Risiken. Bei experimenteller Forschung kann es sein, dass die Experimente nicht glücken. Hier hat jetzt etwas anderes nicht funktioniert. Damit muss der Forscher leben und der Schweizerische Nationalfonds lebt durchaus damit, dass viele der Forschung, die er unterstützt, am Schluss nicht das bringt, was man erhofft hat.
Die Experten, die das Gesuch geprüft haben, hätten auch ihre Zweifel geäußert, ob in der kleinen Schweiz genügend Teilnehmerinnen gefunden werden können, bestätigt Dieter Imboden. Insbesondere, weil nur Deutsch und Französisch sprechende Frauen für die Studie angeworben werden sollten. Als Beobachter fragt man sich nun, warum aufgrund dieser Skepsis nicht erst zum Beispiel eine Pilotstudie gemacht wurde, bevor Millionen Franken von Forschungsgeldern in die Ausarbeitung der Kernstudie geflossen sind. Dieter Imboden weist diese Kritik zurück.
Da muss man jetzt doch die Leute, die dieses Projekt geleitet haben, absolut in Schutz nehmen. Stellen Sie sich vor, man hätte schon vor einer Bewilligung der Ethikkommission Leute angeworben, auch immer mit dem Vorbehalt. Das wäre wahrscheinlich, wenn Sie an den Widerstand denken, der ohnehin in Basel schon gegen dieses Projekt geherrscht hat, noch viel schneller das Todesurteil von Sesam gewesen.
Zu den vehementesten Kritikern gehörte von Beginn weg der Basler Appell gegen Gentechnologie. Aufgeschreckt durch die genetischen Tests, die Sesam ursprünglich an den Kindern durchführen wollte, befasste sich die Organisation intensiv mit dem Forschungsprojekt. Für Gabriele Pichelhofer, Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Appells, kam das aus, denn auch nicht überraschend.
Wir haben gesagt von Anfang an, dass es nicht nur ethisch fragwürdig ist und wissenschaftlich, sondern eben auch unter ganz groben handwerklichen Fehlern leidet. Und es war eigentlich zu erwarten, dass das Projekt niemals die nötige Teilnehmerinnenanzahl finden wird, um das Projekt seriös durchführen zu können.
In einer Petition, die mehr als 12.000 Leute in der Region Basel unterschrieben haben, forderte die Organisation gar den Stopp des Projekts. Seit die Ethikkommission bei der Basel letzten Herbst die genetischen Studien an Kindern verboten hatte, war man aber beim Basler Appell etwas zurückhaltender. Und jetzt?
Es kommt keine Schadenfreude auf, weil es für die Wissenschaft desaströs, vor allem für die Sozialwissenschaften, aus der ich auch komme. Und es wurden natürlich Unmengen an öffentlichen Geldern verschleudert. Also da werden wir auch weiter dranbleiben, um dieser Frage nachzugehen.
Nun ist noch eine Stiftungsaufsichtsbeschwerde hängig, die überprüfen soll, ob der Nationalfonds seine Gelder beim Forschungsschwerpunkt Sesam richtig eingesetzt hat. Die Auf- und Verarbeitung von Sesam dürfte noch eine Weile dauern. Für die Sesamleitung ist eines offenbar klar. Der stellvertretende Direktor Alexander Gropp:
Niemand aus der Leitungsgruppe würde das Unternehmen 17.000 Personen über rund 20 Jahre nochmals angehen, weil es uns einfach gezeigt hat in den vergangenen 2,5 Jahren, dass unsere Kernkompetenzen eigentlich nicht gefragt waren, sondern es war gefragt, wie man mit Gremien, mit Institutionen, mit Nebenschauplätzen umgehen musste. Und das hat enorm viel Energie gekostet.
Vielleicht ist es das, was man aus dem Projekt Sesam lernen muss. Wissenschaft, die sich nur im einsamen Elfenbeinturm abspielen will und die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit an sogenannten Nebenschauplätzen scheut, solche Wissenschaft ist im 21. Jahrhundert zum Scheitern verurteilt.
Christian Heuss zum vorzeitigen Ende des Forschungsprojekts Sesam. Übrigens im Internet unter www.drs2.ch finden Sie ein Dossier mit Beiträgen und Diskussionen rund um Sesam. Und damit kommen wir zu anderen aktuellen Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute mit Patrick Tschudin.
Systembiologische Forschungsprojekte ausgewählt. Der Schweizerische Nationalfonds hat jene 8 Großprojekte im Bereich Systembiologie bestimmt, die unter dem Titel Systems X in den kommenden 4 Jahren insgesamt gegen 100 Millionen Franken Förderung erhalten. Die 8 Projekte umfassen 79 Arbeitsgruppen an 9 Forschungsinstitutionen. Die Leitung haben die ETHs in Zürich und Lausanne sowie die Universitäten Zürich und Bern. Die Systembiologie versucht mittels Detailbeobachtung und mathematischer Modelle, lebendige Systeme zu simulieren und damit indirekt ihre Funktionsweise zu verstehen. Systeme können dabei eine einzelne Zelle oder das ganze Gehirn sein. Damit soll, Zitat Systems X, die Biologie berechenbarer werden. Zitat Ende. Systembiologie trage so dazu bei, dass es einfacher werde, neue Medikamente zu entwickeln, glauben die Systembiologen. Eisdusche gelungen, Hagelkornzähler abgestürzt. Die Weltraumsonde Cassini flog Ende dieser Woche in gerade mal 50 Kilometer Distanz an Enceladus vorbei. Enceladus ist einer der Monde, die den Planeten Saturn umkreisen. Mit 500 Kilometern Durchmesser ist Enceladus zwar nur der 6. Mond, aber vielleicht der merkwürdigste. Enceladus ist vollkommen mit blendend weißem Wassereis bedeckt. Und aus dem Eis speien sogenannte Kryovulkane. Die Kryovulkane spucken mehrere hundert Kilometer hoch Wasser ins All, Wasser, das sofort zu kleinen Partikeln und Hagelkörnern gefriert. Durch eine dieser Fontänen flog die Weltraumsonde Cassini. Die Eisdusche dauerte unter einer Minute. Alles ging laut NASA soweit gut und die Fachleute haben auch schon mit der Auswertung der Daten begonnen, aber ausgerechnet jenes Gerät, das die Größe, Dichte, Geschwindigkeit und Zusammensetzung der Eispartikel hätte messen sollen, dieses Gerät ist im entscheidenden Moment abgestürzt. Die anderen Messinstrumente und die Fotokameras haben dem Sturm standgehalten. Im Internet unter nasa.gov sind deren Bilder bereits zu bestaunen. Wanderniere? Nein, Wanderlunge. Wie schaffen es Mississippi-Alligatoren, so elegant und nahezu unbemerkt unter Wasser zu manövrieren? Das wollten Forscher an der Universität von Utah in Salt Lake City herausfinden. Dazu implantierten sie 5 Mississippi-Alligatoren Elektroden. Die Elektroden zeigten, dass die Reptilien mit Hilfe spezieller Muskeln die Position ihrer Lungen nach vorne und hinten, links und rechts verlagern können und dass sie damit ihren Auftrieb regulieren. Weil die Tiere dazu weder Schwanz noch Beine einsetzen müssen, bewegen sie sich unter Wasser auf quasi besonders leisen Sohlen.
Sie hören Wissenschaft DRS 2, Ihr Fenster in die Welt der Forschung. Alles Käse. Das gilt für die 400 Forscherinnen und Forscher aus aller Welt, die sich diese Woche in Bern trafen, zum großen Käse-Forschungskongress. Denn Käse ist kein Nahrungsmittel wie jedes andere. Tatsächlich haben Käseforscher alle Hände voll zu tun, wollen sie die Konsumenten und Konsumentinnen des 21. Jahrhunderts zufriedenstellen. Thomas Häusler ging mit den Kongressteilnehmern auf Exkursion.
In der Versuchskäserei der Forschungsanstalt Agroskop Liebefeld bei Bern herrscht internationales Stimmengewirr. Wissenschaftler aus Estland und Schottland, der Türkei und den USA begutachten interessiert die stählernen Käse und anderes Gerät in der großen Halle. Dutzende von Kameras klicken. Der Käsekongress hat Ausgang. Eingeladen dazu haben die Forscher der Agroskop. Sie wollen den Kollegen die Schweizer Käseforschung präsentieren.
You know the name is Swiss cheese, it's famous for. It's really a famous cheese and perhaps you know also, or you should know, that we have worldwide the best Emmental. And it's really because of our research in the pilot plant.
Der beste Emmentaler der Welt komme aus der Schweiz, erzählt Marie-Thérèse fröhlich den Besuchern. Ein großer Test habe das gezeigt. Erst möglich geworden ist dieser Erfolg durch die Forschungskäserei in Liebefeld, betont die Lebensmitteltechnologin. Früher hatten die Käser mit dem Emmentaler nämlich ein Problem. Manchmal hielten sich die Bakterien, die den Käse vergären und ihm so zum typischen Geschmack und den Löchern verhelfen. Manchmal hielten sich diese Bakterien nicht an die Regeln.
Nachgärung, das ist die Wiederaufnahme der Gärung im Verlauf der Reifezeit. Das ist wichtig bei Hartkäse, also jetzt sprechen wir hier vom Emmentaler, weil es langreifende Käse sind. Und wenn im Verlauf der Reifung diese Gärung wiederkommt, dann zerreißt der Teig. Es gibt Spalten im Teig, Risse und auch so ovale, große Löcher.
So richtig in den Griff bekommen haben dies die Agroskop-Forscher erst 1998. Der Schlüssel zum Emmentaler, der nicht mehr nachgärt und platzt, ist die richtige Kombination von Bakterienarten. In diesem Prozess wurden übrigens die urschweizerischen Lactobacillus helveticus schnöde aus dem Gärdienst entlassen, weil sie sich als einer der explosiven Übeltäter entpuppten. Die Zähmung des Schweizer Nationalkäses kam zur rechten Zeit. Die Verpackungsmaschinen wurden immer intoleranter gegenüber Käseleiden, die in der Größe aus der Reihe tanzen. Nachgärende Käse aber werden größer als vorgesehen. Teurer Ausschuss ist die Folge. Und da kam auch noch der Bund und drosselte die Subventionen, sodass fortan die Käser selbst die fehlerhafte Produktion bezahlen mussten. Bis die Käseforscher von Agroskop zu Hilfe eilten. Und ihre Arbeit ist weiterhin gefragt, sagt Hans-Peter Bachmann, der Leiter Milchverarbeitung bei Agroskop.
Die Marktöffnung spielt eine sehr große Rolle, weil der Schweizer Käse jetzt wirklich in Konkurrenz steht mit ausländischen Anbietern. Schweizer Käse ist teurer als die ausländische Konkurrenz und darum ist es wichtig, dass er sich von der Qualität her wesentlich unterscheiden kann, damit dann die Konsumentinnen und Konsumenten bei ihrem Kaufentscheid den Schweizer Käse wählen.
Marie-Thérèse Fröhlich widmet sich zum Beispiel den Schmelzeigenschaften des Raclette-Käses, denn die ist nicht immer, wie sie sein sollte.
Also ich hatte auch schon Raclette-Käse gekauft und der Käse war gummig und unzufriedenstellend. Die Schmelzeigenschaften, das ist schon immer wieder eine Frage, die Käser beschäftigt.
Dahinschmelzen tut der Raclette-Käse so richtig gut, wenn sein Calciumhaushalt stimmt, hat Marie-Thérèse Fröhlich herausgefunden. Ein Teil des Calciums im Käse klebt an den Proteinbestandteilen, der andere tummelt sich im wässrigen Bereich. Und der Käse schmilzt umso besser, je weniger Calcium an den Proteinen klebt. Steuern lässt sich dies, indem man zum entstehenden Käse Zitronensäure zugibt. Diese Säure kommt auch natürlicherweise in der Milch vor. Das Ergebnis der Versuche ist vielversprechend.
Dieser Käse, die esse ich sehr gerne, weil sie sehr gut schmelzen. Also ich habe das Gefühl, die schmelzen deutlich besser als diejenigen, die man kaufen kann.
In einem nächsten Schritt will Marie-Thérèse Fröhlich mit einigen Käsereien das neue Rezept verfeinern. Das Raclette-Projekt ist nur eines von vielen am Agroskop. Andere Forscher des Instituts haben zum Beispiel herausgefunden, dass in manchen Schweizer Käsen Stoffe zu finden sind, die zu hohen Blutdruck senken. Nun wollen sie herausfinden, was die Käser tun müssen, damit diese Substanzen immer in der gleichen Menge im Käse vorhanden sind. Und man wird auch testen, ob Menschen mit leicht erhöhtem Blutdruck gesundheitlich tatsächlich vom Käseessen profitieren. Käse für einen gesunden Kreislauf. Dieser Ansatz führt weg vom Image des Schweizer Käses als Leckerei für Gourmets hin zum Wellness-Produkt. Für den Agroskop-Forscher Hans-Peter Bachmann ist dies kein Widerspruch.
Es ist wichtig, dass die schweizerische Käsebranche hier eben die ganze Marktnachfrage abdecken kann, sowohl eben nach traditionellen Produkten, aber eben auch nach innovativen neuen Käsesorten.
Aber auch bei diesen neuen Sorten müsse die Qualität stimmen, sagt Hans-Peter Bachmann. Eine kleine Umfrage bei den ausländischen Kongressteilnehmern bestätigt dies. Alle loben den Schweizer Käse fast ehrfürchtig und antworten auf die Frage, was ihn denn so gut mache.
Flavor.
Quality.
Aroma und Qualität also. Bei so viel Lob für das einheimische Schaffen bleibt einem wohl nur der sofortige Gang in den nächsten Käseladen.
Käse auf dem Weg zum Wellnessprodukt, die Reportage von Thomas Häusler. Und wir bleiben beim Thema Ernährung, wechseln aber den Kontinent. Die afrikanische Landwirtschaft ist in Bedrängnis, denn in einem stimmen alle Prognosen über den Klimawandel überein. Mit steigenden Temperaturen werden die landwirtschaftlichen Erträge in Subsahara-Afrika stetig sinken. Es drohen noch mehr Hungersnöte. Ein Bericht des Nationalen Forschungsrates in den USA propagiert nun eine ganze Reihe von im Norden kaum bekannten afrikanischen Nutzpflanzen systematisch zu erforschen und deren Anbau zu fördern. Madeleine Amberger berichtet.
Das Werk nennt sich The Lost Crops of Africa. Dazu liegt nun der vom Nationalen Forschungsrat der USA in Auftrag gegebene dritte und letzte Band vor. Dieser befasst sich nach den Getreidearten in Band 1 und Gemüse in Band 2 nun mit Obst. Diese verlorenen bzw. vergessenen Nutzpflanzen stellen hochwertige Nahrungsquellen sowie zusätzliche Verdienstmöglichkeiten durch regionale Vermarktung dar. Der Schweizer Hans Herrn, Empfänger des Welternährungspreises 1995, hat die Liste miterstellt, auf der 24 besonders vielversprechende Früchte angeführt sind.
Baobab oder Butterfrucht, das sind alles Pflanzen, die man in trockenen Gebieten anbauen kann. Und auch mit dem Klimawandel, also wird alles trockener. Wenn man mehr Bäume hat, kann man auch das Klima, das Lokalklima beeinflussen. Und das ist auch sehr wichtig.
Von Baobabs, den Affenbrotbäumen, hat fast jeder gehört, der einmal das Buch »Der kleine Prinz« von Saint-Exupéry gelesen hat. Doch die meisten anderen Sorten sind unbekannt. Die Früchte des Marula-Baumes etwa sind besonders reich an Vitamin C. Butterfruit, zu Deutsch Samtapfel, enthält viel Eiweiß und ist in West- und Zentralafrika so beliebt wie Zucchini und Tomaten in Europa. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese sogenannten Lost Crops nicht ganz so verloren sind, erklärt Jane Guire, Anthropologin an der Johns Hopkins Universität.
Man könnte meinen, diese Früchte würden derzeit nicht angebaut und erst jetzt wieder neu entdeckt. Doch im Gegenteil, sie sind bekannt und recht weit verbreitet. Doch die Information über diese Pflanzen ist nirgendwo zentral und griffig zusammengefasst.
Das bedeutet, es gibt keine wissenschaftlichen Daten über etwa Vermehrung, Genetik oder bevorzugte Bodenbeschaffenheit. Doch all das sei notwendig, wenn man die Obstbäume und Sträucher nutzen will, erklärt Hans Herren.
Man muss einmal analysieren, was da genau drin ist, oder die Produkte, und dann diese Sorten verbessern. Es geht oft darum, dass man bessere Erträge erzielt, auch weniger Variationen hat in der ganzen so der Art oder der Varietät, die da angepflanzt wird, das ist sehr wichtig. Oder dass man auch weiß, was man erwarten kann in Sache Qualität und Mengen.
Es braucht also moderne Züchtungsprogramme. Doch das sagt sich leicht. Viele afrikanische Obstpflanzen lassen sich nur schwer vermehren. Das liegt daran, dass deren Samen an ein extrem harsches Klima angepasst sind.
Um einen Samen zum Keimen zu bringen, muss er durchs Feuer gehen zum Beispiel. Das ist natürlich in der Natur draußen wahrscheinlich richtig, oder? Weil das sehr oft passiert. Aber wenn man das natürlich vermehren, diese Früchte vermehren will, ist das nicht sehr praktisch. Und da hat man auch schon für andere Pflanzen Methoden gefunden, wie so Behandlung mit Säuren zum Beispiel.
Jane Guire schlägt vor, zur weiteren Informationsbeschaffung auch in der kolonialen Geschichte Afrikas nachzublättern.
For example, in Nigeria there is a very famous old agricultural
In
Nigeria gibt es etwa die berühmte Moor-Plantage. Sie wurde um 1910 für landwirtschaftliche Forschung gegründet. Die dort beschäftigten Wissenschaftler waren Beamte und haben dort sehr lange gelebt. Sie wussten also, wie die Afrikaner ihre Nutzpflanzen anbauten. Das Wissen dieser kolonialen Forscher fehlt uns. Wahrscheinlich muss man in Archiven danach suchen.
An die Errichtung neuer Plantagen ist nicht gedacht. Vielmehr sollen die geförderten Früchte, Gemüse und Getreidesorten die Ernährung bereichern bzw. dabei helfen, regionale Märkte aufzubauen und Arbeitsplätze zu schaffen.
When you need to harvest the egusi, you cut off the fruit.
Bei der Egusi-Ernte muss man diese Melonenfrucht abschneiden und sie zu Brei schlagen. Dann braucht man ein ganzes Team, um die Samen einzusammeln, zu waschen und zum Trocknen aufzulegen. Jemand muss Wache stehen, um zu melden, wenn es regnet. Wenn die Samen nass werden, beginnen sie zu keimen, was ihren Marktwert verringert. Man braucht Leute, die das alles machen.
Wenn man Band 1 der Lost Crops über Getreidearten und Band 2 über Gemüse als Maßstab nimmt, dann besteht Grund für Pessimismus. Der Anstoß zur intensiveren Kultivierung unbekannter Pflanzen hat nur zu wenigen konkreten Projekten geführt. Dass Forscher wie Hans Herrn sich dennoch als vorsichtig optimistisch gestimmt bezeichnen, liegt an der Hoffnung, dass die Furcht vor dem Klimawandel vielleicht doch genug Anreiz darstellt, neue Wege einzuschlagen.
Madeleine Amberger berichtete. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Wissenschaft DRS2. Uns hören Sie jeden Samstag um 12.40 Uhr auf DRS2 und in den Wiederholungen auf DRS4 News. Und im Internet kann man diese Sendung als Podcast beziehen unter wissenschaft.drs.ch. Für die heutige Sendung verantwortlich war Christian Heuss. Am Mikrofon war Odette Frei.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.